Liebe Schwester, lieber Bruder, bei der folgenden Predigt hast du wie sonst auch die Aufgabe, dir die Rosinen rauszupicken. Also das, was für dich passt. Eben haben wir den Predigttext gehört. Er steht in Johannes 16, sind die Verse 5 bis 15. Ich sage kurz was zum Kontext, wo der Text entsteht. Das Johannesevangelium lässt sich in zwei Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt erzählt von Jesu Bewegung, von seinen Wanderungen, von den Wundern, die er tut, bis er dann auf einem Esel nach Jerusalem einzieht und da bejubelt wird. Jesus hat 3 Jahre gewirkt. Diese 3 Jahre werden in etwas mehr als der Hälfte des Evangeliums nach Johannes erzählt. 12 Kapitel für 3 Jahre und der ganze Rest des Evangeliums dreht sich um seine letzten Tage auf unserer schönen Erde. Bevor wir in den letzten Kapiteln von Jesu Passion, von seiner Ermordung und Auferstehung lesen, kommen die sogenannten Abschiedsreden, zu denen auch unser Text hier gehört. Die Abschiedsreden sind 4 Kapitel lang und in denen sagt Jesus seinen Jüngern nochmal ungestört und fasst zusammen, was ihm wichtig ist oder was er bisher nicht sagen konnte oder wollte. In den Abschiedsreden bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, dass er wieder von der Erde gehen wird. Und unser Abschnitt für unseren Sonntag heute ist so gewählt, dass er in die Situation im Kirchenjahr passt, in der wir uns gerade befinden. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Also Jesus ist aufgefahren in den Himmel und nicht mehr sichtbar hier, aber der Heilige Geist ist noch nicht auf die Gemeinde gekommen. In diese Situation sollen wir uns reinversetzen und der Sehnsucht nachgehen, die der Begegnung mit Jesus entspringt. Der Sehnsucht nach Jesus. In unserem Abschnitt wird eine gefühlvolle Szene beschrieben, wenn Jesus da mit seinen Jüngern von seinem Abschied spricht. Nur als Fußnote. Es gibt wenige Momente, wo in der Gesellschaft über Gefühle gesprochen wird. Eine Ausnahme bildet da der Fußball. Da fragen natürlich die Journalisten nach dem Spiel immer danach, wie Spieler, Trainer oder Manager sich denn wohl fühlen. Und wenn du dann hörst, dass im Fußball es um Emotionen geht, und meistens wird sogar gesagt von großen Emotionen, dann merkst du auch, aha, das Wort Gefühl, das wird nicht in den Mund genommen, sondern Emotionen. Emotionen, das ist ein Fremdwort. Fremdworte benutzen wir, um zu zeigen, dass wir Abstand gewonnen haben zu dem, worüber wir sprechen, dass wir die Sache klug analysiert haben. Aber Gefühle sind alles Mögliche, nur keine Sache. Sachlich ist das Gegenteil von gefühlvoll. Also selbst wenn im Fußball über Emotionen gesprochen wird, dann immer noch mit großem Abstand. Aber immerhin, das Thema kommt schon mal vor. Als ich im Predigerseminar war, da hatten wir genau so einen Fußballer. Also eigentlich mehrere, aber dieser war der Inbegriff des Fußballers schlechthin. Im Predigerseminar, da wohnt man eine Woche oder zwei zusammen. Damals war es in Wuppertal, in einem Haus, direkt neben der kirchlichen Hochschule. Und als unser Seelsorgeseminar begann und wir eine Woche am Stück über Gefühle gesprochen haben und wie man die ausdrücken kann, wie man die benennen kann, wie man darüber sprechen kann, kamen wir irgendwann dann ans Ende der Woche zur Abschlussrunde. Und jeder durfte nochmal sagen, was ihn oder sie jetzt noch beschäftigt, wie er oder sie jetzt nach Hause fahren wird. Und besagter Kollege hat dann gesagt, ja, das ist schon eine spannende Sache, das mit den Gefühlen. Das ist schon eine spannende Sache, das mit den Gefühlen. Und unser Dozent hat uns dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, was der Kollege da gesagt hatte und hat darauf hingewiesen, Gefühle sind keine Sachen. Falls du jetzt ein Fußballer bist oder ein großer Freund dessen, dann Gott segne dich, alles gut, nur das war ein Beispiel. Vielleicht hast du auch schon mal eine schwere Botschaft Menschen, die du magst, überbringen müssen. Hast du das dann vielleicht lieber aufschieben wollen und rauszögern? Und das hat dich dann begleitet wie so eine dunkle Wolke, die dann über dir schwebt? Oder wolltest du es einfach so schnell wie möglich hinter dich bringen? Schnell und schmerzlos und fertig. Du kannst dir vorstellen, wie es Jesus ging, als er wusste, ich muss jetzt all meinen Freunden sagen, dass ich gehen werde und in näherer Zukunft nicht wieder zurückkomme. Die Jünger sind traurig und verstehen nicht, was das soll. Sie sind verwirrt. Und Jesus sagt dann auch noch, ich verlasse euch, aber ich lasse euch nicht allein. Ja, wie soll das denn gehen? An der Stelle stehen wir heute im Kirchenjahr. Vielleicht auch du persönlich. Du möchtest Jesus vertrauen und nachfolgen und glauben, dass das Leben, dass du es am besten so lebst, wie Jesus es vorgezeichnet hat. Aber er ist eben nicht da. Aber es wäre doch viel einfacher, wenn Jesus, wie zu Zeiten, als er mit den Jüngern umherwanderte, ganz konkret in jeder Situation sagt, was zu tun und was zu lassen ist. Das wäre doch einfacher. Wenn er einfach bestimmen würde, was geschehen soll und was nicht, und wenn schon nicht auf der großen weltweiten politischen Bühne, dann doch wenigstens in deinem Leben oder in deiner Seele. Einfach als König herrschen. Deine Stimmung für dich lenken, deine Gefühle kontrollieren. Er würde bei dir für Motivation und Antrieb sorgen und deutliche Aufforderungen geben. Immer dann, wenn du Antrieb und Motivation brauchst oder noch besser, etwas früher, dass du nicht ins Stocken gerätst. Oder er würde dich stoppen, wenn du in Aktionismus verfallen würdest und einfach nur alles wahllos ändern möchtest, ohne dass es gut werden könnte. Er würde deine Eigenarten sehen und erkennen und dir klar vorgeben, was du tun und lassen sollst. Und du nichts von dem tust, was die Menschen um dich herum verletzt. So dass du nichts tust, was dich dazu verleitet, lieber die Wahrheit zu färben und eine Lüge zu erzählen und noch eine und dann noch eine, statt zu dem, was du tust, stehen zu können. Vielleicht bist du dir selber manchmal ein Rätsel und wünschst dir nur, dass er, der dich vollkommen kennt, dich an die Hand nimmt, damit du dir selber und deinem Glück nicht mehr im Wege stehst. Das wäre doch viel besser, viel leichter, viel einfacher als immer wieder diese Ungewissheit. Aber Jesu Antwort darauf lautet anders. Ich lese den Vers 7 aus dem 16. Kapitel. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich lese nochmal. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Als Jesus seine Abschiedsrede angefangen hat, da waren die Jünger traurig. Aber spätestens an der Stelle haben die Jünger ein mulmiges Gefühl gehabt. Im Griechischen steht da das Wort Paraklet. Parakletos, das heißt Tröster, Anwalt, Helfer. Also irgendwie jemand, der für dich ist, wenn du in Schwierigkeiten kommst. Wenn du mit Widerstand konfrontiert wirst, der ist für dich da, wenn andere gegen dich sind. Anders ausgedrückt, all sowas kommt auf Jesu Jünger zu. Probleme, Gegner, Widerstände außen und innen. Und aus irgendeinem göttlichen Grund traut Jesus seinen Jüngern all das zu. Jesus traut seinen Jüngern zu, dass sie ihm vertrauen und sie durch den Heiligen Geist sich an ihn halten. Nicht allein. Gemeinschaft und Hilfe untereinander sind wichtig. Das zeigt sich ja schon, wenn wir zum Beispiel Fürbitte füreinander halten. Genauso wie Ärzte und Therapeuten wichtig sind und hilfreich, sogar so sehr, dass Gott den Beruf des Arztes nehmen kann, um sich selber zu beschreiben. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. So steht es im zweiten Buch Mose, 15. Kapitel, Vers 26. Ich komme zurück auf das Vertrauen. Das stärkste Wort, das Jesu über sein Vertrauen, das er zu seinen Jüngern hat, sagt, dass er an sie glaubt. Er glaubt, dass sie es schaffen, sich an ihn zu halten und ihm zu vertrauen und seine Werke zu tun, steht in den Abschiedsreden 2 Kapitel vorher. Kapitel 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Ich lese nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus traut dir zu, dass du den Hürden in deinem Leben, dass du die Hürden in deinem Leben überwindest. Er traut dir zu, dass du das schaffst. Dass du das schaffst, was du von ihm verlangst, wenn du ihn gerne zum Kontrolleur deines Lebens hättest, statt ihn zum Herrn, zum Freund und zum Bruder zu haben. So wie er an dich glaubt, sollst du an dich glauben. Wie er dir vertraut, sollst du ihm vertrauen. Und er traut dir zu, dass du die Dinge tust, die er getan hat. Ja, und damit nicht genug, noch größere. Den Satz hat Jesus gesagt, damit seine Jünger, damit du höher strebst, als du es jetzt tust. Damit du sein Vertrauen in dich bloß nicht unterschätzt. Und dazu neigst du. Und die, die neben dir sitzen, und ich auch. Deswegen sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das ist Jesu Art, an der Liebe zu dir festzuhalten, dir deine Würde als einzigartiges und geliebtes Wesen zu lassen, statt dich zu einem Roboter zu machen, zu einer Sache. Deswegen lässt er lieber etwas Chaos in deinem Kopf zu und traut dir zu, dass du den Sinn darin erkennst, Menschenwürde zu besitzen, für Gott von unendlichem Wert zu sein, als dass du alle Gebote erfüllst und alles tust, was er will. Und jeder Gedanke und jedes Gefühl und alles, was du tust, so ist, wie bei Gott es perfekt wäre. Denn Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, ist kein Diktator und kein Marionettenspieler. Und er gibt den Heiligen Geist. Erinnert dich daran, dass du nicht immer und nicht jeder Stimmung, die du hast, nicht jedem Gedanken, der in deinem Kopf auftaucht, ausgeliefert bist. Falls du das doch so fühlst, dann musst du unbedingt zu einem Arzt. Und das ist keine Schande, ganz im Gegenteil. Wenn du das tust, dann kann man dich nur loben, dass du Verantwortung für dich selber übernimmst. Aber ob du antriebslos und erschöpft bist oder eher zu denen gehörst, die in wilden Aktionismus verfallen oder Gedanken hast, die dich und was du tust schlecht reden. Jesus erinnert dich durch den Anwalt, den er dir schickt, also durch den Heiligen Geist, der für dich spricht, dass diese Gefühle und Gedanken nicht absolut dastehen. Sie sind ein Vorschlag, eine Verhandlungsbasis. Das sind nicht Gottes Gefühle für dich und nicht seine Gedanken über dich. Wenn du das nächste Mal in so eine Lage kommst, sich solche Hürden vor dir auftun, dann kannst du mal überlegen, was jemand, der für dich sprechen würde, zu solchen Gedanken sagen würde. Was würde dein Anwalt sagen, um dich zu verteidigen? Vielleicht etwas mit Humor, um die Sache zu entspannen. Vielleicht einfach das Gegenteil dagegen stellen. Oder einfach nur sagen, nein, das stimmt nicht. Ich gebe dir ein kleines Beispiel und vielleicht ist das auch zu lächerlich, aber sei es drum. Ein Freund von mir hat sich abends nicht die Zähne putzen können. Und die Zahnärzte haben ihm gesagt, dass er so bald Zähne verlieren wird. Aber abends hat er seinen Hintern nicht hochbekommen. Nur der Gedanke daran, Zähne zu putzen, hat ihm alle Kraft geraubt. Und daran zu denken, hat ihn schon antriebslos werden lassen, sodass er dann eher in Kleidung auf dem Bett eingeschlafen ist, als sich eben 2 bis 3 Minuten lang die Zähne zu putzen. Dann ist irgendwann darauf gekommen, dass er das übergehen kann. Wenn er sich nicht vornimmt, die Zähne zu putzen, sondern nur Zahnpasta auf die Zahnbürste zu tun Und anstatt dann daran zu denken, sich die Zähne zu putzen, dann hat er einfach lediglich die Zahnbürste zu den Zähnen gebracht. Und anstatt zu denken, oh, jetzt muss ich mir 3 endlose lange Minuten lang die Zähne putzen, hat er einfach nur gedacht, nach links und nach rechts und die Zahnbürste bewegt. Und ich glaube, du verstehst, was er da gemacht hat. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel von den vielen Hürden, die es im Alltag gibt. Und es gibt bestimmt noch viele andere von ganz anderer Natur als die, von der ich gerade hier eben erzählt habe. Dass Jesus nicht hier ist und dich wie eine Marionette beherrscht, ist ein Zeichen seiner Liebe. Es ist ihm wichtiger, dich zu lieben, als vollkommene Ordnung in seiner Schöpfung zu haben. Dass er dir vertraut, dass du die Kraft aufbringst, deine Hürden zu nehmen, sollte genug sein, dass du ihm vertraust, dass das stimmt. Mit deinen Hürden bist du nicht allein. Die Gemeinschaft in der Gemeinde und vor allen Dingen der Geist Christi helfen dir. Sie trösten dich und sprechen für dich. Ich möchte enden mit einem Psalmvers, den wir auch eben gesprochen haben, aus Psalm 27, Vers 1, das ist der zweite Teil. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen.